Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Gedenken heute auf dem Marktplatz in Mannheim, eine Woche nach der tödlichen Messerattacke. Das ist gleich unser erstes Thema. Im Schatten dieser Tat gehen in Berlin die Debatte darüber weiter, ob verurteilte Straftäter auch in Länder wie Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden sollten. Auch das haben wir im Blick. Sie erfahren, dass im vergangenen Jahr abermals mehr Menschen Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Und gegen Ende dieser Sendung wollen wir dann zu unserer Frankreich-Korrespondentin schalten, wo US-Präsident Joe Biden eine Rede über Demokratie und Freiheit gehalten hat, während der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute unter anderem zu Gast in der französischen Nationalversammlung war. In unserer Reihe Hintergrund geht es ab 18.40 Uhr dann um die Klima- und Umweltpolitik in der Europäischen Union. Vor den Wahlen übermorgen fragen wir, was steht auf dem Spiel? Zu einer landesweiten Schweigeminute hatte die Polizei in Baden-Württemberg für heute aufgerufen, für ihren getöteten Kollegen in Mannheim. In Berlin zogen tausende Politiker, Polizisten und Bürger in einem Schweigemarsch vor die Landesvertretung von Baden-Württemberg. Stilles Gedenken auch an vielen anderen Orten. Nach Mannheim selbst hatte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Weg gemacht. Von dort berichtet Michaela Dymski.
Der Marktplatz war voller Menschen. Laut Polizei rund 2000 haben sich hier versammelt. Um 11.34 Uhr ertönte die Glocke des alten Rathauses. Polizeibeamte standen in mehreren Reihen im abgesperrten Bereich vor dem Marktplatzbrunnen, nahmen ihre Kopfbedeckung ab. Viele Beamte hatten die Augen geschlossen. Absolute Stille um 11.34 Uhr der Tatzeit, eine Minute lang. Auch viele Schülerinnen und Schüler aus Mannheim waren auf dem Marktplatz.
Also mir persönlich geht's nicht gut. Ich bin sehr traurig und ich finde, er ist für uns gestorben und der hat was Heldenhaftes gemacht, meiner Meinung nach.
So was soll nie passieren, ob jetzt Muslim oder Christe. Ich würde auch mein Beileid an alle Familienmitglieder aussprechen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landesinnenminister Thomas Strobel standen während der Schweigeminute andächtig vor dem Marktplatzbrunnen mit den Eltern und der Schwester des getöteten Polizisten. Tief betroffen schauten sie auf Hunderte, Tausende Blumen, die hier bereits niedergelegt wurden. Dazu viele aufgestellte Kerzen, Stofftiere, Luftballons, auch ein großes Plakat mit dem Namen hängt bereits am Zaun. Und seit heute liegt auch hier der Kranz des Bundespräsidenten. Auf dem Marktplatz selbst wurde nicht gesprochen. Anschließend im Polizeipräsidium Mannheim sagte Steinmeier, dass der Tod von Rufen Lauer nie vergessen werde.
Hier in Mannheim hat der Täter mit offenbar politischem, mutmaßlich islamistischem Hintergrund einen blutigen Terrorakt begangen. Auch an anderen Orten unseres Landes haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten weitere abscheuliche Akte politisch motivierter Gewalt erlebt. Angriffe auf Bürgermeister, Angriffe auf Minister und Abgeordnete, Angriffe auf Menschen, die sich ehrenamtlich für unser Gemeinwesen engagieren. Wir sagen und sagen gerade heute und hier in Mannheim, diese Gewalt muss aufhören.
Die Demokratie werde sich niemals an Gewalt gewöhnen, so Steinmeier weiter.
Die grausame Terrortat von Mannheim hat unser Land schockiert und erschüttert. Aber sie darf uns nicht lähmen und nicht auseinandertreiben. Wir müssen jetzt zusammenstehen und deshalb verteidigen wir das friedliche Miteinander in unserem Land. Treten wir Gewalt, Menschenfeindlichkeit und Extremismus entschlossen entgegen. Gemeinsam.
Gemeinsam gegen den Terror, das wünscht sich auch dieser Abiturient. Gerade seine Heimatstadt Mannheim sei für ihn gelebte Integration. Viele seiner Mitschüler hätten einen Migrationshintergrund. Die Tat hat auch ihn tief erschüttert.
Man darf das nicht pauschalisieren auf die Religion. Für mich hat der Islamismus nichts mit der Religion zu tun. Und das sollte es auch für niemanden. Also ich hoffe, dass da nichts kaputt geht an der Beziehung zwischeneinander.
Michaela Dymski berichtete, und eben dort auf dem Marktplatz in Mannheim am Ort der Tat wollte die AfD in diesen Minuten eigentlich eine Kundgebung abhalten. Den Platz will die Stadt allerdings bis Mitte des Monats für Trauer und Gedenken freihalten. Eine Beschwerde der AfD hat das Verwaltungsgericht in Karlsruhe jetzt endgültig zurückgewiesen. Schwerkriminelle und terroristische Gefährder haben bei uns nichts zu suchen. Sie müssen abgeschoben werden, auch wenn sie aus Syrien oder Afghanistan stammen. So klar hatte sich der Kanzler gestern im Bundestag positioniert. Damit allerdings ist die Debatte im Schatten der Messeattacke von Mannheim nicht beendet. Sie verlagert sich vielmehr auf die Frage, welchen Spielraum die Regierung genau hat und welcher politische Preis möglicherweise für eine Kursänderung zu zahlen wäre. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
In gut zwei Wochen auf der Innenministerkonferenz will Nancy Faeser den Bundesländern Optionen präsentieren. Optionen, wie sich Straftäter und Gefährder am besten nach Afghanistan und Syrien abschieben lassen. Die Bundesinnenministerin gab sich heute in Berlin optimistisch.
Das dauert ja deshalb so lange, weil wir nicht einfach den Flughafen dort ansteuern können und Menschen dorthin zurückbringen, sondern weil wir ein paar tatsächliche Probleme haben. Und ich hoffe, dass wir die in Kürze gelöst haben, um dann auch die Abschiebung durchführen zu können.
Gestern hatte Bundeskanzler Olaf Scholz eine härtere Gangart bei der Abschiebung von Schwerstkriminellen gefordert. Faeser kündigte heute an, in Kürze einen Gesetzentwurf vorzulegen, der bestimmte Ausweisungen erleichtern soll. Allerdings geht es bei den Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan um ganz praktische Fragen, logistisch und menschenrechtlich. Denn völkerrechtliche Verpflichtungen wie die Europäische Menschenrechtskonvention verbieten Abschiebungen, wenn Lebensgefahr droht. In Afghanistan herrschen seit 2021 die Taliban, seitdem gilt der Abschiebestopp. Ein Argument, das nun zum Beispiel der CDU-Politiker Thorsten Frey vorbringt, lautet: Die Taliban herrschen zwar qua Diktatur, aber die Sicherheitslage habe sich verbessert.
Wenn man sich Afghanistan heute anschaut, dann muss man sagen, das ist ein islamistisches Steinzeitregime, das dort herrscht. Allerdings haben wir eine deutlich bessere Sicherheitslage. Es gibt nicht mehr die Anschläge, beispielsweise der Taliban, wie vor dem Machtwechsel.
Zwar sei die Situation für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie junge Mädchen furchtbar, so Frei im Deutschlandfunk, aber es käme bei Abschiebungen eben immer auf den Einzelfall an. Denn wenn Gerichte über einzelne Abschiebungen entscheiden, spielen mehrere Faktoren eine Rolle, um die Gefährdung im Heimatland zu ermitteln. Geschlecht, Religion, ethnische oder regionale Herkunft der Betroffenen zum Beispiel. Der Konstanzer Asylrechtler David Thüm argumentiert deshalb im Deutschlandfunk:
Wenn wir über eine ethnische Minderheit reden, die in Afghanistan auch von der Bevölkerungsmehrheit eher drangsaliert und an den Rand gedrängt wird, dann wird es sehr schwierig bis unmöglich. Wenn wir aber über junge Männer reden, die auch der ethnisch dominanten Gruppe in einer bestimmten Region angehören, die jetzt auch keine Oppositionellen oder Menschenrechtsaktivisten sind, dann wird es schon leichter möglich.
Dass Afghanistan sicher genug für Abschiebungen sei, ist in der Bundesregierung allerdings derzeit kein Konsens. Denn auch die Einschätzung des Auswärtigen Amtes spielt hier eine gewichtige Rolle. Immerhin kann das Ministerium die Sicherheitslage vor Ort wohl am besten einschätzen. Sebastian Fischer, Sprecher von Außenministerin Annalena Baerbock, machte die Haltung des AA heute noch einmal deutlich.
Ich möchte einfach ganz grundsätzlich zum Asyllagebericht sagen, wir erfinden darin ja Afghanistan nicht am Reißbrett neu, sondern wir müssen davon ausgehen, von der Lage, die ist. Und die Lage vor Ort ist, was die Menschenrechtslage angeht, katastrophal.
Hinzu kommt, dass die Bundesrepublik keine offiziellen Beziehungen zu den Taliban pflegt. Dass sich die Taliban heute auf X offen für Gespräche über Abschiebelösungen zeigten, sei Kalkül, so Fischer.
Etwaige Rückführungen werden sich die Taliban mindestens durch internationale Anerkennung bezahlen lassen wollen. Das geht ja aus dem Statement eindeutig hervor. Und es ist nun mal Fakt, dass die Bundesregierung, die de facto Regierung der Taliban in Afghanistan, genau wie jedes andere Land der Welt, nicht anerkennt und nicht mit ihr zusammenarbeitet.
Eine Alternative wäre, afghanische Straftäter nach dem Ende ihrer Strafe an Pakistan auszuliefern. Von dort könnten sie an die Grenze nach Afghanistan gebracht werden. Allerdings gibt es auch an dieser Nachbarlandslösung bei den Grünen Zweifel. So sagte die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann im RBB:
Da ist natürlich die Frage, welches Land soll freiwillig sozusagen bereit sein, Terroristen oder schwere Straftäter aufzunehmen. Das ist alles sehr, sehr kompliziert, wird gerade geprüft und hier stellen sich Fragen.
Der Bericht von Johannes Kuhn. Die Menschen in den Niederlanden haben gestern schon den Anfang gemacht. Heute haben die Europawahlen auch in Tschechien und in Irland begonnen. Umfragen deuten auf einen Rechtsruck hin. In den Niederlanden allerdings liegen ersten Prognosen zufolge das rot-grüne Bündnis knapp vor den Rechtspopulisten. Ein letztes Mal vor der Wahl bei uns hat heute der Bundestag über Europa und Europapolitik debattiert. Katharina Hamberger zugehört.
Zwei Tage bevor auch in Deutschland das Europäische Parlament gewählt wird, wird der Bundestag zur Wahlkampfarena. So betonte Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang direkt zu Beginn ihrer Rede zwar das Wunder Europa, das es zu verteidigen gelte, wendete sich danach aber dann direkt der Union und deren Kritik am sogenannten Green Deal zu. Bei dieser Wahl gehe es um eine Richtungsentscheidung, auch beim Thema Klimaschutz. Die Union hingegen biete einen Zickzackkurs.
Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat vor einiger Zeit gesagt, der Green Deal ist der Man on the Moon Moment für Europa. Und stell dir mal vor, bei der Mondlandung hätte man auf der Hälfte der Strecke gesagt, ach, das war uns zu anstrengend, wir gehen jetzt doch wieder zurück.
Dieser Zickzackkurs sei klimapolitisch schädlich und wirtschaftspolitischer Unsinn, meint die Grüne lang. Zudem kritisierte sie, dass die Spitzenkandidatin der europäischen Christdemokraten von der Leyen nicht ausschließt, sich auch von Teilen der rechtspopulistischen EKR-Fraktion im Europaparlament wählen zu lassen.
Verlassen Sie diesen Kurs. Für uns ist ganz klar, und das sollte für alle Demokraten klar sein, keine Kooperation mit Rechtsextremen im Europäischen Parlament.
Auf diese Kritik geht Christdemokrat Gunter Kriechbaum, der für die Unionsfraktion spricht, nicht ein. Er hingegen kritisiert die Bundesregierung und die Koalition, dass es aufgrund der Uneinigkeit innerhalb der Ampel eine Verzögerung auf europäischer Ebene bei Freihandelsabkommen gegeben hätte. Besonders im Fokus von Kriechbaum der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Es wäre doch die Aufgabe des Wirtschaftsministers, des eigenen Wirtschaftsministers, hier in Brüssel Druck zu machen und sich entsprechend einzubringen. Aber genau daran fehlt es, denn er ist in den entscheidenden Stellen und in den entscheidenden Sitzungen nicht da.
So Kriechbaum. Sozialdemokrat Achim Post erinnert daran, dass es sich nicht nur um normale Wahlen handle.
Sondern sie sind verdammt wichtig. Es geht um was.
So Post. Er kritisiert, wie auch die Grüne lang, wenn auch nur indirekt, von der Leyen und ihr Liebäugeln mit Stimmen aus der EKR. Er hoffe, so Post, dass die demokratischen Parteien strukturiert zusammenarbeiteten. Die SPD werde niemals mit Rechtsextremisten, Faschisten und Rechtsradikalen zusammenarbeiten. Und in Richtung AfD sagte er:
Unser Europa wird frei und demokratisch bleiben. Da können Sie rufen, was Sie wollen. Dass Sie gegen Europa sind und dass Sie gegen den Euro sind, das wissen wir seit langem. Sie nehmen lieber Rubel.
So Post. Der angesprochene AfD-Co-Chef Tino Chrupalla beschrieb in seiner Rede ein Europa, dessen Gründungsgeschichte nur noch ein Mythos sei. Heute werde die EU vor allem mit unter anderem Bürokratie identifiziert. Sie sei teuer, dysfunktional und schade deutschen Interessen, meint Chrupalla. Deutlich wurde in seiner Rede auch ein weiteres Mal seine Nähe zu Russland und er teilte vor allem gegen Ursula von der Leyen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus.
Die eine Kommissionspräsidentin und Synonym für den größten Korruptions- und Beraterskandal, die andere Waffenlobbyistin und Kriegstreiberin im Auftrag anderer.
Für letztere Bemerkung verhängte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas einen Ordnungsruf gegen Chrupalla. Die angesprochene Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Strack-Zimmermann, kommentierte den Angriff nur damit.
Das ist schon bemerkenswert, Herr Chrupalla, wie starke Frauen Sie offensichtlich fertig machen.
Die Gruppe der Linken kritisierte, dass in Europa die Ungerechtigkeit wachse und die Armut zunehme. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht meinte, ähnlich wie die AfD, die EU stehe für übergriffige Bürokratie und Hinterzimmerlobbyismus. BSW-Co-Vorsitzender Amira Mohamed Ali forderte zudem weiter, statt Waffenlieferungen an die Ukraine diplomatische Verhandlungen mit Putin, ohne allerdings darauf einzugehen, was das für die von Russland angegriffene Ukraine bedeuten könnte.
Katharina Hamberger aus Berlin. Seit längerem schon will die Bundesregierung gegensteuern und doch gab es hierzulande auch im vergangenen Jahr wieder mehr Opfer von häuslicher Gewalt wie schon im Jahr zuvor. Es geht um Stalking und Bedrohung, um Körperverletzung, um Mord in Ehen, in Partnerschaften und im familiären Umfeld. Der Überblick im Bericht von Gudula Geuter.
Auch im vergangenen Jahr hat es wieder mehr Fälle von häuslicher Gewalt gegeben, die den Behörden bekannt geworden sind. Mehr als 256.000 Menschen waren im vergangenen Jahr betroffen. Das sind um 6,5% mehr als im Vorjahr. Genauer heißt das, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser:
Jeden Tag werden in Deutschland im Durchschnitt über 700 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt. Die Opfer sind weit überwiegend Frauen, über 70%, und die Tatverdächtigen sind in 3 von 4 Fällen Männer. Besonders erschreckend ist, dass im vergangenen Jahr 155 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden.
Häusliche Gewalt, das ist Partnerschaftsgewalt, die etwa 2/3 der Fälle ausmacht, und innerfamiliäre Gewalt, also Gewalt durch Verwandte, darunter Körperverletzung, Bedrohung, Stalking und sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich der Horror, im engsten Umfeld angegriffen worden zu sein. Dort, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte.
Am häufigsten werden den Behörden einfache Körperverletzungen bekannt, so die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes Martina Link.
Auffallend ist ein starker Anstieg des Stalking unter Nutzung des Internet. Im 5-Jahres-Vergleich von mehr als 116%.
Aber auch Tötungsdelikte, versucht und vollendet haben um 8% zugenommen.
Bei den Tötungsdelikten im innerfamiliären Bereich waren mehr als die Hälfte der Opfer unter 14 oder über 60 Jahre alt.
Gewalt ist dabei kein Phänomen bestimmter sozialer Milieus. Das betonte Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
Geprügelt und geschlagen wird überall und auch psychische Gewalt wird, egal in welcher Schicht, egal in welchem Milieu, kommt sie vor.
Warum die Zahlen gestiegen sind, ist nicht klar. Zwei mögliche Gründe nennt die BKA-Vizepräsidentin Link. Vermutlich treffen beide zu.
Der erste lautet, dass die gesellschaftliche Entwicklung, die gesellschaftlichen Krisen, die auch insgesamt zu einem Anstieg der Gewaltkriminalität geführt haben dürfen, sich auch im Bereich der häuslichen Gewalt niedergeschlagen hat und eben nicht nur im Dunkelfeld, sondern auch im Hellfeld. Der zweite Ansatz ist, dass durch veränderte gesellschaftliche Wahrnehmungen die Anzeigebereitschaft gestiegen ist.
Durch Opfer und auch durch Menschen aus ihrem Umfeld. Mindestens das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen erreichen solche Anrufe von Nachbarn, Kollegen, Freundinnen immer öfter. Seit über 10 Jahren gibt es dort anonyme Beratung und gegebenenfalls auch die Vermittlung von Hilfsangeboten. Die Leiterin, Petra Söchting, sagt allerdings, damit das funktioniert, müsse das Unterstützungssystem ausreichend ausgestattet sein.
Und in unseren Beratungen werden immer wieder auch Lücken deutlich. Wenn kein freier Frauenhausplatz gefunden werden kann, wenn es kein geeignetes Beratungsangebot in erreichbarer Nähe gibt, wenn Sprachbarrieren weitere Unterstützung erschweren oder es an barrierefreien Zugängen fehlt. Diese Lücken müssen geschlossen werden, um Frauen ein Leben frei von Gewalt zu ermöglichen.
Ein solches Hilfesystem ist Sache der Länder, die sehr unterschiedlich damit umgingen, so Lisa Paus. Außerdem gäbe es große Unterschiede zwischen Stadt und Land, bei der Beratung ebenso wie bei Plätzen in Frauenhäusern. Paus will einen Anspruch auf Hilfe in einem neuen Gewalthilfegesetz verankern, mit dem auch der Bund in die Finanzierung einsteigen soll. Sie gibt sich zuversichtlich, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode kommt. Allerdings ist hier eben eine enge Abstimmung mit den Ländern nötig und wohl nicht ganz einfach.
Informationen von Gudula Geuter. Hier und da geht das Hochwasser in Süddeutschland inzwischen langsam zurück. Die Schäden, aber sie bleiben und sie befeuern einmal mehr die Debatte darüber, ob Hausbesitzer künftig verpflichtet werden sollten, eine Versicherung gegen solche Schäden abzuschließen. Der Kanzler ist zurückhaltend, die Versicherungen sind dagegen. Die Umweltministerin und Umweltminister der Länder allerdings haben sich heute einhellig dafür ausgesprochen, wie Anke Petermann berichtet.
Auf der Bundesratssitzung am 14. Juni soll die Forderung der Bundesländer nach einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden als Antrag eingebracht werden, so Petra Berg, saarländische Umweltministerin von der SPD.
Denn die Elementarschadensversicherung ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein der Prävention. Sie soll die Eigenvorsorge stärken, die Risikovorsorge stärken und die Klimafolgenanpassung auch bewältigen helfen.
Dass sie das kann, genau das bezweifelt die Versicherungswirtschaft. Die Pflichtversicherung setze falsche Anreize, befand Mitte der Woche Jörg Asmussen, Chef des Gesamtverbands GdV, im Deutschlandfunk-Interview und klagte, es werde gebaut, als ob es keinen Klimawandel gebe. Das müsse sich ändern. Für die Länder sind Pflichtversicherung und Verzicht aufs Bauen in Hochwasser- und Starkregen-Risikogebieten allerdings keine Gegensätze, sondern zwei Seiten der Medaille. Man wolle die Kommunen sensibilisieren, so der hessische Umweltminister Ingmar Jung von der CDU.
Dass es in Zukunft weniger geschieht, dass wir in gefährdeten Gebieten neue Baugebiete ausweisen, will aber ausdrücklich betonen, das soll nicht das Zuschieben eines schwarzen Peters an die Kommunen sein. Letztlich sind das Rechtsrahmen, die im zulässigen Bereich ausgeschöpft wurden.
Unter anderem mit Hilfe von Ausnahmegenehmigungen durch Landesbehörden, sodass die Länder von der Kritik der Versicherungswirtschaft am Bauen in Flussauen und gefährdeten Senken durchaus mitgemeint sind. Ingmar Jung, CDU, und Petra Berg, SPD.
Wir müssen gemeinsam, glaube ich, auch dafür sorgen, dass in der Bauleitplanung es eine größere Rolle spielt, dass wir weniger dort Neubauten ermöglichen, wo wir besondere Gefährdungslagen haben. Wenn wir da weiterkommen, entschärft es auch die Problematik.
Also ich glaube, dass das auch künftig nicht mehr einfach ist, in Überflutungsgebieten Baugebiete ausweisen zu können. Aber die Länder haben dort auch regulatorische Maßnahmen.
Die Pflichtversicherung wird gebraucht, unterstreicht Katrin Eder, rheinland-pfälzische Gastgeberin der Umweltministerkonferenz von den Grünen. Denn schon jetzt stellten Flutbetroffene im Ahrtal fest, dass es als Geschädigter schwierig oder gar unmöglich sei, eine Elementarschadensversicherung zu bekommen.
Und wenn sie in einigen Gebieten noch eine angeboten bekommen, dann gehen die Kosten durch die Decke. Und deswegen ist es wichtig, dass man das am Ende auch sozial ausgewogen macht, sodass das eben nicht derjenige im Geschosswohnungsbau dann für die Villa am Rheinufer mitfinanzieren muss.
Das Thema wird jetzt in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe weiter besprochen. Federführend ist da allerdings nicht das Bundesumwelt, sondern das Bundesjustizministerium. Marco Buschmann, Ressortchef von der FDP, lehnte die Pflichtversicherung bislang ab, forderte aber jetzt eine Angebotspflicht für Versicherer. Was das im Detail bedeutet, muss erst noch ausbuchstabiert werden.
Der Bericht von Anke Petermann. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend 18:30 Uhr. Unerwartet gute Nachrichten, zumindest für einen Teil der Beschäftigten der Warenhauskette Galeria. Bisher hieß es ja, im Zuge der Insolvenz müssten 16 Filialen dicht machen. Jetzt sind es offenbar aber nur noch 10. Die Einzelheiten im Bericht von Sebastian Schöbel.
Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus bringt es klar auf den Punkt.
Es war ausschließlich eine Frage des Mietzinses, aber über den sprechen wir nicht.
Nur, dass sie niedriger wird, die Miete für die Galeria Karstadt Kaufhof Warenhäuser, das bestreitet niemand. Für insgesamt 6 Filialen kann es nun doch weitergehen. Neben Berlin-Spandau auch in Köln Breite Straße, Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg. Hier hatten rund 500 Mitarbeitende wochenlang zittern müssen. Überglücklich sei sie, sagt die Leiterin der Filiale in Spandau, Maren Kretschmer.
Das sind so viele Emotionen, die gerade in mir sind. Vor 42 Tagen musste ich meinem Team sagen, dass diese Filiale nicht weiter bestehen wird. Wir hatten wenig Hoffnung. Von daher bin ich und mein Team total glücklich, dass wir heute einmal feiern können zusammen.
Auch der neue Eigentümer des Konzerns, Bernd Beetz, zeigt sich zufrieden, kündigt aber auch an, dass die neuen Mietverträge allein nicht reichen, um langfristig Sicherheit zu schaffen.
Also wir werden uns sehr, sehr bemühen, die Dinge, die es braucht, um das Konzept Warenhaus, das wir alle lieben, weiterzuführen und mehr mit Inhalt zu füllen und auch erfolgreich zu sein und wirklich eine nachhaltige Zukunft zu sichern.
Ein trauriger Tag ist es hingegen für die rund 1000 Mitarbeitenden in den 10 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof, die nicht gerettet werden können. In Augsburg und Regensburg Neupfarrplatz, in Berlin-Lichtenberg und Berlin-Tempelhof, in Chemnitz, in Wesel und Essen, in Leonberg und in Trier-Fleischstraße. Hier soll es sozialverträgliche Lösungen geben, hatte der Konzern angekündigt mit einer Transfergesellschaft. Insolvenzverwalter Denkhaus betont aber auch, dass das politische Engagement in den einzelnen Bundesländern durchaus den Unterschied gemacht habe.
Frau Giffey hat uns alle zusammen geprügelt und zur Einigung gebracht. Und was man sagen muss, der Vorteil war auch ganz klar, dass wir uns in Präsenz getroffen haben. In anderen Bundesländern hatten wir immer nur in Anführungszeichen Online-Termine. Und hier hat einfach die Kraft des Meetings in Präsenz dazu beigetragen, dass wir alle zusammengerückt sind.
Die so gelobte Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kündigt derweil an, was aus den beiden leerstehenden Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin werden könnte.
Es gibt erste Ideen und Vorstellungen, wie wir diese Standorte auch entwickeln können, wie wir zu neuen Nutzungsmischungen kommen können und wie wir es tatsächlich schaffen, Leerstand zu vermeiden, die Beschäftigten zu unterstützen und auf der anderen Seite eben auch tatsächlich eine gute Zukunft für die Standorte, die in Tempelhof und in Lichtenberg jetzt eben auch vor Zukunftsfragen stehen, auch zu schaffen.
Fragen, mit denen sich ab heute nicht nur Berlin, sondern auch 7 andere Städte in Deutschland beschäftigen müssen. Denn an den Warenhäusern, das wird an diesem Tag auch klar, hängen ganze Innenstädte ab.
Der Bericht von Sebastian Schöbel. Seit dem Massaker der Hamas in Israel feuert auch die islamistische Hisbollah vom Libanon aus Raketen in den Norden Israels. In den letzten Wochen hat der gegenseitige Beschuss immer mehr zugenommen. Jetzt warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem noch größeren Konflikt. Dazu Antje Passenheim aus New York.
Hunderte Tote, Zehntausende Vertriebene, lodernde Brände und massive Zerstörungen. Generalsekretär Guterres rief dazu auf, das Feuer auf beiden Seiten der sogenannten blauen Linie sofort einzustellen. Über seinen Sprecher warnte er, Die Gefechte könnten einen größeren Konflikt mit verheerenden Folgen für die ganze Region auslösen. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen, infolge des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel, tobt auch in der Grenzregion zum Libanon ein wachsender Konflikt. Dort, im Norden von Israel, unterstützt die Terrorgruppe Hisbollah mit ihren Angriffen die verbündete Hamas im Gazastreifen. Und auch dort ist entgegen gestreuter Hoffnungen ein Waffenstillstand weiter nicht in Sicht. Eigentlich sollte es dazu längst eine Resolution im UN-Sicherheitsrat geben. Die USA wollten sie ursprünglich noch diese Woche einbringen, als Rückendeckung für einen Plan zur Beendigung des Gazakriegs.
Informationen von Antje Passenheim. Einen Tag nach den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie hat Volodymyr Zelensky vor der französischen Nationalversammlung in Paris gesprochen. Bei einem Besuch trifft er zur Stunde auch Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast. Auch US-Präsident Joe Biden ist noch in Frankreich. In der Normandie wollte er über Demokratie und Freiheit sprechen. Christiane Kess in Paris. Was hat Joe Biden denn in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt?
Diese Rede war eigentlich eine Hommage an die US-Soldaten, die gekämpft haben am Pointe du Hoc. Das ist diese Steilküste in der Normandie, an der einer der schlimmsten Kämpfe bei der Landung der Alliierten vor 80 Jahren stattgefunden hat. Dort hat Joe Biden gesprochen. Für die USA ist das ein symbolischer Ort. Und er hat quasi die Erinnerung genutzt als Vehikel, um seine Botschaft im US-Wahlkampf zu vermitteln, den Kampf für die Freiheit und die Demokratie. Das war eine recht kurze Rede von etwa 10 Minuten. Er hat gesprochen über den Mut der US-Soldaten damals, die gekämpft haben gegen alle Widerstände der Nazis, sich nicht einschüchtern ließen. Er hat konkrete Szenen aus dem Kampf geschildert, ist mit Namen auf Einzelschicksale eingegangen und hat gesagt, diese Rangers hätten das Kriegsgeschehen gedreht und angefangen, die Welt zu retten. Er hat sie beschrieben als junge, einfache Amerikaner, die ihre Pflicht erfüllten und aufeinander aufpassten und hat dann gefragt, zweifelt denn irgendjemand daran, dass diese US-Soldaten von damals heute wollen würden, dass sich Amerika gegen Putins Aggression hier in Europa widersetzt. Glaubt denn irgendjemand, dass sie heute wollen würden, dass Amerika seinen Weg alleine geht? Man solle ihnen zuhören. They're not asking us. Sie verlangen von uns nicht, ihren Job zu machen, sondern unseren Job, die Freiheit zu schützen, die Demokratie zu verteidigen, uns gegen Aggression im In- und Ausland zu wehren, etwas anzugehören, das größer ist als wir selbst. Meine amerikanischen Landsleute, ich will nicht daran glauben, dass Amerikas Größe der Vergangenheit angehört. Ich glaube immer noch daran, dass es in Amerika nichts gibt, das jenseits unserer Möglichkeiten liegt, wenn wir zusammenstehen. In America, when we act together. Ja, und das hört man ganz eindeutig raus. Das war eine Wahlkampfrede. Joe Biden hat sich vor allem an die amerikanischen Wählerinnen und Wähler gewandt.
Und Joe Biden hat später dann auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky noch einmal zu einem Gespräch getroffen. Stand dabei die Militärhilfe der Vereinigten Staaten im Mittelpunkt?
Ja, auf alle Fälle. Joe Biden hat bei diesem Treffen mit Zelensky neue Hilfen in Höhe von $225 Millionen angekündigt. Er hat versichert, die Vereinigten Staaten werden immer an der Seite der Ukraine stehen. Und er hat sich entschuldigt für die lange Blockade in den USA, für die Hilfe an die Ukraine durch die konservativen Republikaner im US-Kongress. Volodymyr Zelensky hat sich bedankt für die so wörtlich wunderbare Unterstützung.
In Paris hat der ukrainische Präsident dann vor den Abgeordneten in der Nationalversammlung gesprochen. Was müssen wir über diese Rede wissen?
Das war eine sehr bewegende Ansprache. Er hat immer wieder lange Standing Ovations von den Abgeordneten bekommen. Zelensky hat gesagt, wir leben in einer Epoche, in der Europa leider kein Kontinent des Friedens mehr ist. In einer Epoche, in der der Narzissmus leider zurückkommt. Städte in Europa, so Zelensky, sind komplett zerstört und Dörfer werden wieder in Europa angezündet und es werden wieder Deportationslager errichtet. Der Hass, sagt Zelensky, sei ein neuer russischer Kult geworden. Es gebe diejenigen, die Europa spalten wollen. wollten und sagen, dieses oder jenes Volk verdiene es nicht zu bestehen. Das alles erlebe die Ukraine heute Morgen, könne es andere Länder betreffen. Er hat sich bedankt dafür, dass Frankreich an der Seite der Ukraine stehe, um, so Selenskyj, das Leben zu verteidigen. Er hat diese Ansprache an die Abgeordneten zum Teil in Französisch gehalten.
Und jetzt gerade sitzt er mit dem französischen Präsidenten zusammen. Der wiederum, Macron, hatte gestern einigermaßen Aufsehen erregt mit der Ankündigung, dass Frankreich der Ukraine auch Kampfjets zur Verfügung stellen will, vom Typ Mirage. Genaue Zahlen wissen wir da noch nicht. Aber wie wird das in Frankreich eingeschätzt, was den Wert dieser angekündigten Militärhilfe angeht?
Also die Experten hier sind etwas skeptisch. Es ist zum Beispiel gesagt worden, die Ukraine bräuchte mindestens 15 dieser Kampfjets, um einen echten Vorteil zu haben. Diese Zusagen Macrons machten wohl keinen Unterschied für die Ukraine. Und es ist auch als relativ optimistisch eingeschätzt worden, dass bis Ende des Jahres auch die entsprechenden Piloten, die ukrainischen Piloten dazu im Einsatz sein könnten.
Christiane Kess, unsere Korrespondentin live in Paris am Ende dieser Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg.